grüße Sie ganz herzlich an diesem schönen Sonntagmorgen. Mein Name ist Thomas Karker. Ich habe wahrscheinlich den weitesten Weg jetzt auch hinter mir. Hat jemand mehr wie 750 Kilometer jetzt zu dieser Tagung hier hinter sich gelegt? Der möge bitte aufstehen. Und dem wollen wir doch nochmal ein herzliches Dankeschön sagen, dass er hergekommen ist. Also ich brauche ja nicht aufstehen, ich stehe ja schon hier. Also das ist dann alles gut. Also wir hatten jetzt ein jungen Erwachsenen Wochenende. Eigentlich wollten wir uns über Evolution, Schöpfung unterhalten. Und dann war die Teilnehmerzahl doch etwas durchgewürfelter, als wir es gedacht haben. Und dann haben wir uns mit Josef intensiv befasst. Die Frage nach der Vergebung. Und das ging uns also teilweise sehr unter die Haut, haben aber gestern dann noch einmal ein wenig darüber nachgedacht, warum man als Naturwissenschaftler, und der bin ich auch, trotzdem der Bibel und auch dem, was über die Schöpfung steht, vertrauen darf. Und aus dem Grunde habe ich jetzt heute das eigentlich gewählt, was wir an Predigtext oder sprich als Andachttext haben. Ich habe so einen kleinen Beipackzettel ausgeteilt. Das Tischtuch ist zerschnitten, 1. Mose 3, 1 bis 19. Und wenn wir jetzt an diese Rettungsarche und die Entstehung denken, dann ist das letztendlich Ursache allen Leides und allen Zerwürfnisses, was wir hier letztendlich ein Stück weit auch unter dem Wort Gottes zur Ruhe bringen wollen. Da liegt die Ursache, 1. Mose 3, Vers 1 bis 19. Und es ist ganz gut, wenn wir uns darüber einige Gedanken machen. Ich weiß nicht, ist es hier Usus, beim Wort Gottes aufzustehen, oder dann bleiben wir alle bitte sitzen. Ich lese einfach einmal. Und wer den Beipackzettel noch erwischt hat, ich habe leider nur 50, ich dachte, das reicht, aber wir sind ja heute mindestens das Doppelte. Ich hätte also noch weiter zulegen können. Es heißt dort: Aber die Schlange war listiger als die Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt's auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs von des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, wovon ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen war und dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war. Und davon auch, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen, machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, und als es der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ja, ich hörte im Garten, und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hatte dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum, und da habe ich gegessen, da aß ich. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Ja, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen, Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir das den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und die Frau, und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, denn du wirst schwanger werden, unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast zur Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, und sprach, Du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Wir beten noch kurz. Lieber Herr, gib jetzt Licht von oben. Amen. Diese Geschichte kann man nicht als unbeteiligter Zuschauer und Zuhörer so ein bisschen aus der Distanz anschauen. Das geht einfach nicht. Wer die Sündenfallgeschichte kennt und ein wenig näher hineingeschaut hat, der blickt eigentlich wie in einen Spiegel hinein. Und in diesem Spiegel entdecken wir nicht irgendwie die schiefe Wand hinter uns oder irgendwelche Lampen, sondern unser Angesicht. Denn in dieser alten Geschichte vom Anfang der Bibel kommen wir alle vor. Deswegen ist es auch so gut, groß und klein, dick und dünn, alt und jung. Jeder ist hier gemeint und jeder ist in einer gewissen verhängnisvollen Weise letztendlich hiermit beteiligt. Adam ist nicht eine Gestalt aus grauer, eisgrauer Vorzeit, sondern Adam ist eigentlich ein Typ. Man spricht in der Theologie von Archetypen. Adam ist der Mensch schlechthin, der Mensch aller Zeiten, der Mensch aller Generationen, der Mensch aller Rassen und Völker. Adam, das bin ich, das bist du, denn Adam heißt hebräisch der Mensch, Eva das Leben. Adam ist also eine typische Gestalt und darum ist auch diese Sündenfallgeschichte eine typische Geschichte, hat auch eine typische Bedeutung. Es ist eine Geschichte, in der wir abgebildet finden, was für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch typisch ist. Wir merken, der Begriff kommt immer wieder, passt aber hier wunderbar hinein. Sie gibt uns exemplarisch Unterricht über das Thema, das Generalthema, was jeden angeht. Auf der Straße evangelisieren und dann kommt man immer wieder ins Gespräch und ach bla bla blub und so weiter und Kirchengeschichte hinten und vorne, dann sage ich, Moment, aber zwei Fragen, die auch Sie letztendlich bewegen. Was ist mit dem Bösen, mit meiner Schuld und was kommt nach dem Sargdeckel? Und da sind wir deswegen heute genau an der richtigen Stelle. Die moderne Theologie tut diese Geschichte letztendlich als ein Mythos, eine Legende abtun. Nette Geschichte, wie man sich das eben einfach so ein bisschen gedacht hat. Aber das wäre viel zu wenig. Wir haben hier entscheidende Erkenntnisse über Menschheitsgeschichte und vor allen Dingen über das Verhältnis Mensch-Gott. Und in dieser Menschheitsgeschichte wird eigentlich Tag für Tag das wiederholt, was wir hier haben und was wir hier finden. Nämlich, hier bin ich selbst mit dabei. Hier kann ich nicht irgendwo unbeteiligt nebenschauen und sagen, ah, der andere, klar, das habe ich schon immer gewusst. Nein, hier bin ich gemeint. Hier kann ich nicht auskneifen, hier kann ich mich nicht verstecken, hier kann ich nur meinen Hals hinhalten. Und oftmals ist es ja so, dass wir bei der Sündenfallgeschichte irgendwo die Anklagebank bevölkern, aber dann doch wieder entvölkern, weil wir sagen, das geht uns viel zu nah. Das geht uns ja so unter die Haut, dass wir keine Luft mehr haben. Adam, Mensch, wo bist du? Wo bist du hingeraten? Wir wollen in drei Schritten heute das ein wenig bedenken. Einmal versucht und gefallen. Adam, das erste Menschenpaar, lebt ja im Paradies, in dieser Unmittelbarkeit zu Gott hin. Das kennen wir gar nicht mehr. Ja, wir sind jenseits von Eden und deswegen auch jenseits einer echten Beziehung zu Gott. Und wenn wir das so sehen, am Anfang hieß es ja alles, es war sehr gut. Die Bewertung Gottes ist ja nicht irgendwie wie in der Schule, dass man da den Kuli irgendwie ausgerutscht ist und dann ist da halt die Note 1 hingerutscht. Ja, sondern die hat Gott ganz bewusst gesagt, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt sehen wir, es ist wie so ein Frühlingstag, wo dann auf einmal die Gewitterwolken reinziehen, wie vor zwei Tagen, dann kracht es so nachts unheimlich. Jetzt kommt diese Gewitterwolke des Sündenfalles und gibt ganz schwarze Schatten über diese helle Landschaft hinüber. Es heißt, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Die Schlange, sie verkörpert letztendlich das Böse in unserer widergöttlichen Macht, die hier uns deutlich vor Augen geführt wird. Die Schlange, diese unheimlich dunkle Alternative, die Gott zugelassen hat in der Schöpfung. Und man weiß nicht, wo kommt es her, wo geht es hin. Die Ursache und der Grund des Bösen ist uns letztendlich wie im Nebel liegend. Man kann höchstens spekulieren, aber wir kommen nicht weiter. Und jetzt ist diese Spannung zwischen diesen Polen, Gut und Böse, Gehorsam und Ungehorsam, Liebe und Selbstverwirklichung und Freiheit, das ist eigentlich der Adel des Menschen, ja, der König der Schöpfung in dieser freien Verantwortung, in der er sich vor Gott letztendlich durch den Schöpfungsakt hineingestellt sieht. Und jetzt ist es merkwürdig, die Schlange ist einfach da. Ja, man weiß nichts über ihr Woher, die Bibel klärt auch nicht auf, wo kommt das alles her. Wir können uns den Kopf zerbrechen, aber dieses Geheimnis würden wir nicht ergründen. Es ist so wie, und gerade das macht es für uns so unheimlich, dieses Böse, dieses Dunkle, dieses Heimliche. Bei einer Krankheit kennt man vielleicht die Ursache und wenn man dann zum Arzt geht, nun, dann kann der Arzt der Krankheit zum Leibe rücken. Eine Gefahr, die man kennt, der kann man ins Auge gucken. Aber unbekannte Erreger, die nicht zu fassen sind, die irgendwo durchs Schlüsselloch hereinkommen oder unterm Teppich wandern, das ist das, was uns Not macht. Die Bibel sagt nichts über den Stammbaum der Sünde. Die Möglichkeit zur Sünde ist einfach da. Wo Adam ist, da ist die Schlange. Wo Menschen sind, lauert die Sünde. Da können wir uns auch nicht herauslancieren. Das Böse ist da und sofort wird deutlich, der Mensch kann dem Bösen gegenüber nicht neutral sein. Wir wünschen uns das ja immer so nicht. Und dann ein Treppchen hier, ein Treppchen da und wir gucken so genüsslich aus einer neutralen Perspektive auf das böse Geschehen, auf Christus oder wie auch immer. Und man meint, man wäre in so einer neutralen Sphäre, aber wir stehen entweder hier oder dort. Die Bibel sagt, gibt uns keine Alternative. Entweder stehen wir im Reich der Finsternis oder im Reich des Lichtes. Es gibt keinen dazwischen. Und es ist deutlich, diese Stufenleiter der Verführung, die wir hier haben. Man könnte denken, die Schlange hätte Psychologie studiert. Ja, so geschickt und einfühlsam kommt sie daher und nicht gleich erahnbar. In einem ganz netten, freundlichen Ton sagt sie es, sie schleicht auf leisen Sohlen und mit vorsichtigen Schritten. Was sind ihre Mittel? Ich habe drei Mittel gefunden, die hier in dieser Sündenfallgeschichte, man kann es auch mit 20 Minuten gar nicht alles ausloten. Ja, wir müssen eigentlich anderthalb Stunden uns hier beschäftigen, aber die Zeit ist nicht da. Das erste wäre der Zweifel. Ja, sollte Gott gesagt haben, ja, Eva, hast du richtig hingehört? Hast du richtig hingehört, Eva? Ganz harmlos fängt es an. Die Schlange möchte Interesse wecken. Wie, habe ich doch nicht richtig? Adam hat mir da was gesagt, aber habe ich mich vielleicht verhört? Tinnitusgefahr? Nein. Und wenn das gelungen ist, kommt der nächste Stoß. Der Zweifel nährt die Verdrehung durch der Wahrheit. Nicht essen von jedem Baum. Natürlich stimmt das mit dem Baum. Natürlich stimmt das mit dem Essen. Aber entspricht das von jedem der Wahrheit? Nein. Die Wahrheit wird hier zur Unkenntlichkeit entschärft. Von jedem Baum war gewiss nicht die Rede. Durch diese Verdrehung der Wahrheit hat der Teufel so eine Nebelbombe reingeschmissen und die Eva auch wirklich in Bredouille gebracht. Nicht? Ja, wie? Weil jeder Baum, nicht? Wir merken, da kommen wir ins Schwindeln. Ein zweites Mittel, Lüge und Halbwahrheit, wird hier aufgetischt. Ihr werdet keinesfalls des Todes sterben. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist doch mal eine Ansage. Nicht nur immer abhängig. Sein wie Gott, nicht? Und wir schauen auf den Buddhismus. Das, wie soll ich sagen, Transzendente, das Gute muss entfaltet werden. Die Aufklärung spricht von dem guten Kern. Ach, das tut einem doch so gut. Ja, den guten Kern wollen wir doch herausholen. Genau das ist hier nämlich gemeint. Hätte Gott vielleicht mir irgendetwas vorenthalten? Habe ich denn missverstanden? Halbwahrheit und Lüge, sie sind natürlich noch nicht gleich des Todes gestorben, aber 1000 Jahre später hat der Tod zugegriffen und ein Henoch wurde entrückt. Vor dem Sündenfall wussten sie jedenfalls, was böse, was gut ist und böse wäre. Nach dem Sündenfall dreht sich's rum. Da wussten sie, was böse ist und gut wäre. Aber jetzt war dieses Gut wäre nicht mehr in ihrer Verfügung. Das ist die Krux. Ein drittes Mittel habe ich gefunden, die Verführung der Sinne. Das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen ist. Na, das ist aber eine Sache. Wenn man heute so die Äpfel anschaut, die jetzt so im Radolfzell unten liegen, dann fährt man da also an solchen Apfelplantagen vorbei und da strahlen einen ja diese roten Äpfel an. Das ist eine Sache, kann ich nur sagen. Da schaut man gern hin. Und hier wird offenkundig, wer sich mit dem Versucher auch nur an einer Stelle einlässt, der wird letztendlich, das ist wie so ein kleiner Finger, die ganze Hand und weg ist der ganze Arm und der Kerle. Gerade die Sinnenwelt ist heute Einfluss, ja, wie soll ich sagen, Einfallstor des Bösen. Ja, man kann sich ja nirgendwo mehr an einem Kiosk vorbei bewegen, ohne dass man da irgendwelche Animositäten zu Gesicht bekommt und. Das Böse in aller Gestalt ist uns letztendlich visuell präsentiert. Sie sah. Und jetzt geht's Schlag auf Schlag. Sie sah, sie nahm und nicht sie siegte, sondern sie aß und sie gab. Wenn man auf dieser schiefen Ebene, am Anfang geht's noch langsam, ja, und dann wird die Geschwindigkeit nach unten hin immer schneller auf so einer schiefen Ebene. Das Gefälle ist einmal betreten und dann gibt's kein Halten mehr. Eva sieht die Frucht, sie nimmt die Frucht, sie isst die Frucht und gibt ihrem Mann, schau mal her, wunderbar hat's geschmeckt. Und über all diesem steht dieses Gebot, du darfst nicht essen. Ja, wir merken, diese zwei Pole, jetzt essen sie vom Baum der Erkenntnis und jetzt ändert sich alles. Versucht und gefallen. Das ist der erste Schritt. Ein zweiter, versteckt und gefunden. Liebe Freunde, das ist ja in der Tat fassungslos. Wie konnte das passieren? Warum hat Gott da nicht einen Riegel vorgeschoben? Ein Engel geschickt, du lass die Finger weg, Eva. Oder der Schlange auf einmal ins Maul gelangt. Nein, harmlos fängt es an und unverfänglich. Und hier wird ein wenig deutlich, dass Gott uns voll in die Verantwortung hineingesetzt hat. Sei diese Entscheidung für oder gegen Gott. Harmlos fängt es an und dann auf einmal ist das Weichenpaar falsch gestellt. Ich bin mit dem Zug heruntergefahren, da haben wir es immer so schön gesehen, wenn die Gleise dann nach dem Bahnhof irgendwo abgezweigt sind und sie enden im Niemandsland. Vor der Brücke wäre fatal gewesen, da wäre ein Zug gefahren, hätte die Brücke weggesägt. Ja? Das Böse bahnt sich seinen Weg und wir merken es oft gar nicht. Erst hinterher, wo man dann sagt, ja, du liebe Zeit, wie hat das sein können? Wie bin ich da blind gewesen für das, was eigentlich Gott möchte? Die Sünde, die Rebellion des Menschen hat Konsequenzen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Gott und den Menschen und mir ist erst einmal zerbrochen. Das ist der geistliche Tod. Ich bin tot für Gott. Epheser 1, Epheser 2. Ja, ihr seid tot in euren Sünden. Das den Schülern ab und zu meine Andacht gesagt haben, sie haben rebelliert. Und sagt, das ist doch Quatsch. Ich bin doch nicht tot, ich lebe doch. Doch, Tod in Sünden. Ewiger Tod ist die Folge. Und nicht nur das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es mich von meinem Nebenmenschen trennt. Und das Dritte ist, dass wir letztendlich gespalten werden. Das ist die Folge des Sündenfalles. Und dann sehen wir es doch gleich nicht im nächsten Kapitel, wo man gedacht hätte, eitel Freude kommt auf, Eva kriegt den Kain und dann kommt der Abel hinterher. Und der eine springt dem anderen hinten rein und ins Genick und dann war es schon der erste Brudermord. Das Tischtuch ist zerschnitten, deswegen habe ich auch diese Überschrift gewählt. Das ist es. Eva und Adam, jetzt verstecken sie sich und das ist wieder ein typischer Zug. Genau das ist heute auch der Fall. Man kennt vielleicht die Sinnlosigkeit und die Orientierungslosigkeit und wo stürzt man sich rein in die Arbeit. Man hängt am Computer, man hat seine Lego-Eisenbahn, man hat sein Hobby, sein Urlaub. Nur weg, nur weg, nur weg. Und das, was wir hier so haben, nicht, wenn man dann so guckt hier, Handy, früher war es der Walkman, der Mann, der mitgeht. Und man hat genau gewusst, ich kann diese Stille nicht ertragen. Sonst kommt irgendwo durch die Hintertür wieder ein Stimmchen und sagt, du müsstest deine Beziehung zu Gott bereinigen. Und das gibt immer wieder dieses Versteckspiel. Und wir sehen es auch hier, dieses Kreisspiel. Ich meine mir mich, Eva, was sagt sie? Nee. Adam, nee, ich nicht, Eva, ja. Und Eva, nein, eigentlich gar nicht, ja. Die Schlange, Gott, das musst du doch sehen. Wenn die Schlange hätte reden können, hätte sie gesagt, nee, ich auch nicht. Leute, du hast mich doch geschaffen, also bist doch du diejenige, der Schuldige. Dieses Kreisspiel kennen wir doch. Der schwarze Peter wird fröhlich weitergegeben. Ich bin gerade am Gucken, dass ich nicht überziehe. Das ist einfach ein drittes. Gestraft und bewahrt. Das ist ja unser großes Glück. 1. Mose 3, Vers 15 haben wir das erste Evangelium. Das erste Evangelium. Gott fängt gleich mit der Reparaturanleitung nach diesem Crash dieses Sündenfalles an und sagt, da kommt einer, den Kopf zu treten, er wird dich aber in die Ferse stechen. Die Theologen sagen, es ist das erste Evangelium und ich sehe es auch so. Ja, jetzt haben wir es, dass Gott selber auf den Plan tritt. Gott selber kommt und straft diesen Ungehorsam. Und ich denke jetzt einfach, ganz einfach noch einmal darüber nach, wenn diese Geschichte keine Fortsetzung hätte. Ich habe meinen Schülern immer gesagt, wenn ich jetzt hier aufhören müsste. Wir sind ewig verloren. Ich sage, komm Thomas, halt den Mund, guck, dass du möglichst schnell da zur Tür rauskommst. Hast du ja nichts mehr zu sagen. Eine moderne Theologie hat nichts mehr zu sagen. Als den lieben Gott, den ja sie immer wieder preisen. Jetzt gibt es doch eine Fortsetzung dieser Geschichte. 1. Mose 3, Vers 15 fängt es an. Und meinen Schülern habe ich es immer wieder gesagt, diese Bibel hier, diese 2000 Seiten ist doch nichts anderes als eine Reparaturanleitung. Wie komme ich mit dem Gott, der mich geschaffen hat und der mir so grundlos hinterher rennt, wieder klar? Und dann lese ich im Römerbrief, Römer 5, wie durch des einen die Sünde und die Verdammnis über die Menschen gekommen ist, so ist durch die Gerechtigkeit und Rechtfertigung des anderen Adams das Leben wieder in die Welt hineingekommen. Ja, fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ. Das ist Luther. Ja, dieser andere Adam, der hat diese Todeslinie durchbrochen. Die Todeswand hat seit Ostern ein riesiges Loch. Und das ist das Wunderbare. Es kann jeder dahin durch. So wie Adam am Anfang gefallen ist, so ist Christus der Anfänger einer ganzen neuen Kreatur. Er schafft das Neue, nicht wir. Und jeder, jetzt ist natürlich die Frage, wir sind alle in diesem Strudel drin, auf diesem Gefälle nach unten. Hast du diesen Rettungsanker Jesus in deinem Leben schon kennengelernt? Vielleicht weißt du gar noch nicht richtig. Man ist ja immer wieder auch geneigt zu sagen, ich bin ja getauft und konfirmiert und alles gut. Ich lese ja auch mal, gehe mal in die Kirche und so. Heute bin ich in der Rettungsarche, sei dankbar, dass ich da bin. Ja, nein. Bist du gerettet? Aus der Hölle in den Himmel. Aus der Finsternis ins Licht. Weißt du, das geht ganz einfach. Du kannst Jesus einladen in dein Leben. Und wenn ich gesagt habe, bestraft und bewahrt, dann bewahrt er uns vor dem ewigen Höllenfeuer. Und jeder, der zu Jesus sagt, Herr Jesus, komm du rein in mein Leben. Ich möchte jetzt mit dir von heute an leben und mein ganzes Leben auch an deinen Werten, an deinem Wort ausrichten. Ich möchte dir die ganze Schuld meines Lebens vor die Füße legen und möchte aufräumen, dass nichts mehr bleibt, was in deinem Wort mir letztendlich als ein Schild entgegengehalten wird, das klagt dich noch an. Wenn es nicht so einfach wäre, der Vater steht da und hat ausgebreitete Arme und der verlorene Sohn Ja, der springt gar nicht mal. Der Vater springt dem Sohn entgegen. Wie kann es denn sein, dass so hochwürdig springen? Da gibt es nur ein Wort: Erbarmen. Dieser Gott hat sich erbarmt über unsere tiefen Not. Das Tischtuch, was zerrissen ist, wird jetzt ganz neu gedeckt. Und er hat in seinem Reich ein unheimliches neues Abendmahl für uns bereitet, dass jeder, der ihm nachfolgt und ihm gehört, auch daran teilnehmen darf. Amen.